Liebe Gemeinde Lüneburg, zunächst einmal möchte ich, gestattet mir das, bevor ich mit der eigentlichen Predigt beginne, meine Empfindungen etwas zu sortieren. Zunächst mal bin ich sehr dankbar, dass ich eingeladen worden bin, hier bei euch zu sprechen. Wie ihr wisst, bin ich beim Hope Channel tätig, im Medienzentrum Stimme der Hoffnung, jetzt seit einigen Jahren. Nun zu meiner Predigt, die ich überschrieben habe, die wahre Freiheit. Es gibt im Oslofjord, also im Fjord vor der Hauptstadt von Norwegen, eine besondere Insel. Es gibt dort viele Inseln, aber es gibt eine ganz besondere Insel. Sie liegt etwa 75 Kilometer südlich der norwegischen Hauptstadt. Es ist die Insel Bastøy. Und diese Insel ist deshalb besonders, weil sie eine Gefängnisinsel ist. Sie ist ungefähr 2,6 Quadratkilometer groß. Und dort sitzen Serienmörder, Räuber, Drogendealer, Diebe. Aber wenn man sagen würde, die sind dort inhaftiert, wäre das der falsche Ausdruck. Warum? Es gibt dort 69 Gefängniswärter. Das Interessante ist aber, dass die um 15 Uhr Feierabend haben und nach Hause gehen. Die meisten davon. Nur 5 bleiben über Nacht. Das Besondere ist auch, dass es auf dieser Insel keinen Stacheldraht gibt, keinen Zaun, keine Gitter, keine verrammelten Türen. Und ihr werdet euch jetzt fragen, na, das ist ja gar kein Gefängnis. Doch, es ist eine ganz besondere Gefängnisinsel. Das Interessante ist, keiner von den Gefangenen flieht. Keiner will weg. Und das Lustige ist, dass der Gefängnisdirektor einem Journalisten gegenüber geäußert hat, wir haben nicht das Problem, dass die Gefangenen weg wollen, wir haben eher das Problem mit den neugierigen Touristen, die diese Insel besuchen wollen. Jetzt fragt man sich natürlich unwillkürlich, wenn man so einen Bericht liest, warum wollen die denn nicht weg? Ich meine, Gefangene nutzen doch die erstbeste Gelegenheit, wegzulaufen. Freiheit! Die Freiheit ist da draußen. Wie viele Gefängnisausbrüche hat es schon gegeben, manchmal legendär. Warum ist das hier anders? Ist es die Arbeit, die sie dort haben? Sind es die Freizeitangebote wie Reiten, Tennis oder im Winter Langlaufski? Ist es die Gemeinschaft, die sie so schätzen? Irgendwas muss die doch halten. Klar, wenn sie fliehen würden, wäre das gegen das Gesetz, das wissen sie. Was wäre dann? Naja, sie wären dann die ewig Gejagten, sie würden keine Arbeit bekommen, sie müssten ständig Angst haben, sie hätten kein Leben. Okay, also das könnte sie durchaus abhalten, von dieser Insel zu fliehen. Aber ich habe mir dann eine etwas tiefere Frage gestellt. Könnte es sein, dass diese Kriminellen eine Art Freiheit erlangt haben, die sie ruhig das Ende ihrer Strafe abwarten lässt? Eine Art von Freiheit, die nur sie haben in dieser speziellen Situation? Und natürlich habe ich mir dann die Frage gestellt, was ist Freiheit eigentlich? Vielleicht ist Freiheit nicht das, was wir landläufig darunter verstehen. Vielleicht ist Freiheit etwas viel Subtileres, etwas viel Tieferes, was nicht unbedingt mit Freizügigkeit, ich kann überall hingehen, wo ich will, zusammenhängt, sondern mit etwas, was ich in meinem Herzen habe oder eben nicht. Was ist Freiheit und wann bin ich wirklich frei? Heute zu Beginn haben wir einen Text gehört, und ich lade euch ein, dass wir den noch einmal aufschlagen. Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Dort redet Jesus über Freiheit. Und das ist in Johannes 8 ab Vers 30. Und da sagt Jesus etwas Besonderes zu den Juden, die an ihn glaubten. Wir registrieren, das sind Juden, die an ihn glaubten. Und da sagt Jesus, wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir erstmal, okay, Wahrheit, das ist so ein Schlüsselwort. Was ist Wahrheit? Hat der Pilatus schon gefragt. Ist ja nicht ganz so sicher, was ist jetzt die Wahrheit? Welche Wahrheit wird mich denn frei machen? Wovon denn frei machen? Und diese Frage haben diese Juden offensichtlich auch gehabt. Und sie kommen mit einer ganz interessanten Antwort, die eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Sie sagen, Vers 33, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Also etwas haben die Leute verstanden. Wenn Jesus davon redet, ihr werdet frei werden, dann müssen wir ja unfrei gewesen sein, dann waren wir ja Gebundene. Und in ihrem gedanklichen Kontext waren Knechte, Sklaven, ist das eigentliche Wort, das hier steht, Sklaven waren nicht frei. Klar, jeder weiß, was ein Sklave ist. Der ist seinem Herrn untergeordnet, der darf nicht weglaufen, der muss sich alles gefallen lassen, der muss schuften von früh bis spät. Das ist ein Sklave. Und da sagen die Juden im Vollbesitz ihres Selbstbewusstseins, wir sind doch keine Knechte, wovon müssen wir denn befreit werden? Und dann sagt Jesus, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Welch ein wahres Wort. Wir Menschen sind Sklaven, weil es diesen Sündenfall im Paradies gegeben hat. Und seitdem sind wir versklavt an einen Herrn, der uns nicht gehen lassen will. Und Jesus sagt, ich bin gekommen und ich befreie euch. Und wir wissen natürlich, warum Jesus das sagt. Er ist der wirkliche Befreier. Und dann sagt er, der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Aha. Der Knecht ist nicht immer zu Hause. Aber der Sohn bleibt ewig. Warum wohl? Das muss doch daran liegen, dass der Sohn Erbe ist. Der Sohn erbt. Der Sohn trägt die Zukunft des Hauses weiter. Und Jesus sagt, wenn ich euch befreie, dann bleibt ihr als Söhne und Töchter, würden wir ergänzen, für immer im Haus. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dieser Text wird vielfach verwendet, wird auch verwendet für Befreiung von Süchten oder Gebundenheiten. Aber wenn wir den Kontext beachten, dann geht es Jesus zunächst einmal ausschließlich um diese Befreiung, nämlich die Befreiung von Sünde und Schuld, von der Gebundenheit an die Sündhaftigkeit. Und wir wissen, dass diese Befreiung tatsächlich einmal da sein wird. Sie ist jetzt schon da, aber erfüllt wird sie, wenn Jesus wiederkommt. Das ist die frohe Botschaft. Allerdings hat Jesus eine andere Geschichte erzählt zu diesem Thema, die ihr alle sehr gut kennt, wo deutlich wird, dass es auch möglich ist, sich als Sohn oder Tochter zu fühlen, ohne es wirklich zu sein. Das wäre tragisch, nicht? Ich lade euch ein, Lukas 15 aufzuschlagen. Da steht diese Geschichte. Ja, ich weiß, wir kennen sie so gut, wir kennen sie auswendig. Aber vielleicht stellen wir manchmal fest, dass gerade die Geschichten, die wir meinen, sehr gut zu kennen, uns nicht so vertraut sind, wie sie vielleicht sein sollten. Lukas Kapitel 15. Auch hier ist der Zusammenhang sehr wichtig. Lukas berichtet nämlich, dass Jesus ein Problem mit den Pharisäern bekommt. Er hatte ja an verschiedenen Stellen seines Lebens auf dieser Erde Probleme mit den Pharisäern. Und gleich In den ersten Versen erfahren wir, dass es Leute gab, die mit Jesus sehr gerne zusammen waren. Nur nach Meinung der Pharisäer waren es die falschen Leute. Es waren die Zöllner. Die Zöllner waren von den Juden, das wissen wir alle, überhaupt nicht angesehen. Sie waren gehasst, weil sie Betrüger waren. Sie haben in die eigene Tasche gerechnet. Sie waren Abschaum für die Juden. Und dann waren noch Sünder. Das ist eigenartig, nicht, wenn wir das lesen? Zöllner und Sünder. Wir sind ja so schnell bei der Hand zu sagen, ja, wir sind alle Sünder. Die Pharisäer haben das nicht so gesehen. Lukas reflektiert das, was die Pharisäer meinen. Sagen, das sind die Sünder. Das waren die Leute, bei denen offensichtlich war, dass sie sich nicht an das Gesetz Moses und das Gesetz Gottes hielten. Und mit denen hat Jesus Gemeinschaft. Das darf doch nicht wahr sein. Und sie murrten gegen ihn, heißt es hier im Vers 2. Und sie sagten, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Das ist im semitischen Kontext, in dem wir uns hier befinden, etwas ganz Besonderes. Wenn ich mit jemandem Tischgemeinschaft habe, dann bedeutet das Nähe, dann bedeutet das Akzeptanz. Gastfreundschaft wird in diesem Raum sehr groß geschrieben. Egal ob Juden oder Araber, Gastfreundschaft ist ein kostbares Gut. Und die Pharisäer regen sich drüber auf. Und das Interessante an Jesus ist, er lässt sich jetzt nicht auf eine Diskussion mit den Pharisäern ein. Das hätte er machen können, das hätten wir wahrscheinlich gemacht. Wir hätten gesagt, das kommt mal her, wir müssen jetzt mal darüber reden. Also eure Einstellung ist ja wirklich daneben. Ich erkläre euch jetzt mal, warum ich mit den Zöllnern und mit den Sündern zusammen esse. Die brauchen mich nämlich auch und ich möchte sie gerne gewinnen und die wollen was von mir haben und ich gebe es ihnen gerne, also haltet den Mund. Macht Jesus nicht. Was macht Jesus? Er erzählt drei Geschichten. Jesus ist der große Geschichtenerzähler. Warum macht Jesus das? Warum macht Gott das in seiner Bibel, dass er so viele Geschichten erzählt? Weil er weiß, dass wir das brauchen. Wir brauchen Geschichten, weil durch Geschichten werden wir ganzheitlich angesprochen. Nicht nur in unserem Kopf. Und gestattet mir, dass ich hier am Rande anmerke, dass wir hier in unserer Freikirche ein großes Defizit haben. Wir sollten uns darauf besinnen, dass die Bibel Geschichten erzählt. Und durch diese Geschichten wird uns etwas vermittelt. Jesus erzählt drei Geschichten. Die erste Geschichte ist vom verlorenen Schaf. Damit konnten sich die Leute identifizieren. Sie hatten Hirten um sich herum, sie sahen die Schafherden. Das war etwas in dieser landwirtschaftlichen Gegend, etwas ganz Normales. Nur Jesus sagt ihnen, wie ungewöhnlich dieser Hirte in der Geschichte sich verhält. Und jeder, der dabei war und der das gehört hat, hat sich an den Kopf gefasst und gesagt, wie kann denn der? Das ist doch wirklich nicht vernünftig. Ich lasse doch nicht 99 Schafe, oder wie viele es immer sein mögen, alleine mit dem Risiko, dass denen was passiert und suche ein einziges Schaf irgendwo da draußen. Das mache ich doch nicht als vernünftig denkender Mensch. Ist halt ein Verlust. 99 zu 1, meine Güte, was verlieren wir nicht alles im Leben? Muss man halt akzeptieren. Aber dieser Hirte, der akzeptiert es nicht. Und es ist interessant, dass Jesus die Freude betont, die dann aufkommt, als das Schaf gefunden wird. Eigentlich ist dieses Kapitel das Kapitel der Freude. Habt ihr das schon gemerkt, wenn ihr es aufmerksam lest? Und es ist eigenartig und es gehört, finde ich, zu unserem Menschsein dazu scheinbar, dass wir dann Überschriften für die Bibel finden, die genau das Gegenteil ausdrücken. Ist euch das schon aufgefallen in der Bibel? Da steht das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn. Und eigentlich müsste als Überschrift dastehen, die Geschichten der Freude. Also irgendwie geht uns was verloren, nicht? Geht euch das auch manchmal so, wenn ihr die Bibel lest? Ja, da ist was verloren gegangen, aber es wird gefunden, das ist das Entscheidende. Und dann dieser verlorene Groschen, was ist ein, gut, das eine Drachme, das war nicht unbedeutend. Aber diese Frau, die sucht danach, irgendwo in eine Ritze gefallen, sie sucht so lange, bis sie es gefunden hat, und dann steckt sie es nicht einfach ein und sagt, bin ich froh, dass ich es gefunden habe, sondern sie geht zu all ihren Nachbarinnen und Freundinnen und feiert ein großes Fest mit ihnen, so scheint es. Jedenfalls steht da, sie haben große Freude miteinander. Verstehen wir, was Jesus hier vermitteln will? Den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sagen, sag mal, was machst denn du da, Jesus? Du isst mit diesen Leuten da? Die schauen wir gar nicht an. Da gehen wir auf die andere Straßenseite. Und Jesus sagt, kann ich euch das irgendwie vermitteln, dass das mein Lebensinhalt ist? Das ist meine Freude. Und dann kommt die Geschichte, auf die ich eigentlich zu sprechen kommen will. Geschichte mit den beiden Söhnen. Zwei Söhne und ein Vater. Und der erste Sohn sagt, oder der jüngere Sohn sagt, Vater, ich möchte ein Erbe haben, ich möchte einfach was anderes sehen, als immer nur hier zu Hause sein. Im damaligen Kontext ein wirklicher Affront, denn wenn jemand vor dem Ableben des Vaters sagt, ich möchte ein Erbe haben, dann heißt das so viel wie, eigentlich wünschte ich, du wärst schon tot. Das war damals noch viel stärker als heute. Und der Vater lässt ihn gehen. Wir erfahren nichts von Ermahnungen. Wir erfahren nichts von Klagen, die der Vater geführt hat. Sondern er lässt ihn gehen. Und der Sohn zieht in ein fernes Land. Und dort bringt er sein Erbteil um mit Prassen, heißt es in der Lutherbibel. Das heißt mit anderen Worten, er genießt das Leben. Er wollte dem eigenen Zuhause mal entfliehen. Er wollte was anderes sehen. Er wollte das Leben erleben. Und natürlich kennen wir die Geschichte, wir wissen, was passiert. Als alles verbraucht war, wie das halt so ist, keine Freunde mehr, keiner interessiert sich mehr. Und am Ende sitzt er dort, wo jeder Jude, der das hört, weiß, jetzt ist alles vorbei. Bei den Schweinen zu sitzen, den unreinsten aller Tiere, und sie zu hüten und auch noch das Fressen der Schweine zu sich zu nehmen, weil man so Hunger hat, tiefer geht es nicht mehr. Und dieser Sohn denkt nach. Klar, würden wir auch in so einer Situation. Bezeichnend finde ich, und ich glaube, hier ist eine wichtige Botschaft, die Jesus vermitteln will. Bezeichnend ist, dass der Sohn an seinen Vater denkt. Was für ein Vater muss das sein? Dass ich zu diesem Vater zurückkommen will, obwohl ich sein Erbteil, das er mir ausgezahlt hat, mit wahrscheinlich nicht sehr vernünftigen Dingen verprasst habe. Was für ein Vater muss das sein? Dass ich Sehnsucht nach diesem Vater habe. Merkt ihr, was Jesus hier macht? Welches Bild er hier gerade zeichnet? Vielleicht brauchst du dieses Bild gerade ganz dringend. Es ist das Bild von Gott. Der Vater, nach dem ich mich sehne, obwohl ich Dinge getan habe, die nicht in seinem Sinne waren. Und ich weiß, dieser Vater wird mich zumindest anhören. Das war der Plan, das war die Erwartung, die dieser jüngere Sohn hatte. Ich will wenigstens Knecht sein. Mein Vater wird mich wenigstens als Knecht arbeiten lassen. Und dann kommt er nach Hause. Und wir kennen die Geschichte, sein Vater schaut nach ihm aus, er läuft ihm entgegen, er schließt ihn in die Arme, er lässt ihn fast nicht zu Wort kommen. Und er sagt, Junge, es ist so gut, dass du wieder da bist. Und der Sohn sagt, ja, Vater, ich gebe zu, ich habe wirklich Unsinn gemacht, ich habe Mist gebaut. Ich kann höchstens noch einer deiner, aber kann ich wenigstens einer deiner Knechte sein? Und jetzt kommt diese großartige Botschaft. Und ich hoffe, dass sie euer Herz erreicht, neu erreicht. Dieser Vater sagt, nichts da. Du warst nie Knecht und du wirst nie Knecht sein. Du bist mein Sohn. Und jetzt mache ich ein großes Fest. Und so geschieht es. Sie feiern miteinander. Sie sind fröhlich. Und merken wir die Überraschung, die bei dem Sohn plötzlich da ist? Er schaut an sich herunter, er hat neue Kleider an, er hat einen neuen Ring am Finger. Er ist tatsächlich Sohn. Es dämmert ihm plötzlich. Ich bin ja Sohn. Mein Vater nimmt mich als Sohn an. Aber die Geschichte erzählt Jesus, glaube ich, je mehr ich sie lese, umso mehr glaube ich das, wegen des zweiten Sohnes. Erinnern wir uns, was die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus gesagt haben? Oder unter sich gesagt haben und Jesus hat es mitbekommen? Was ist der mit den Zöllnern und Sündern? Was gibt er sich mit diesen Leuten ab? Und dann sagt Jesus, wisst ihr was? Da war ja noch der zweite Sohn. Der zweite Sohn war draußen auf dem Feld. Der hat gar nicht mitbekommen, dass sein Bruder kommt. Er hat gar nicht gemerkt, dass sein Bruder wieder da ist. Und dann hört er dieses Jubeln und die Feierstimmung. Und er fragt jemanden, der aus dem Haus kommt, sag mal, was ist denn da los? Und er erzählt ihm, du, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat ihm das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Vers 27. Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und ich sitze vor diesem Bericht, ich lese das und ich frage mich, was ist los? Wart ihr schon mal zornig? Weil Jesus jemanden angenommen hat, den er eurer Meinung nach nicht annehmen durfte? Stellt euch das mal ganz praktisch vor. Da kommt jemand in die Gemeinde und ihr werdet zornig, weil er sagt, er darf hier nicht sein. Naja, wir zeigen unseren Zorn dann nicht so offen, nicht? Wir machen das eher versteckt. Wir haben so unsere Methoden. Aber dieser Mann, dieser Sohn wird zornig. Und jetzt lernen wir den Vater wieder kennen. Jesus bemüht sich um die Pharisäer. Ist das nicht bemerkenswert? Der Vater geht zu diesem Sohn hinaus. Er geht hinaus. Wie beim ersten Sohn. Er geht hinaus. Er wartet nicht, bis der zweite Sohn kommt. Er will ja nicht reinkommen. Er geht hinaus zu ihm. Und er sagt, bitte komm herein. Freue dich doch mit mir. Dein Bruder ist wieder zu Hause. Und was Jesus diesen Sohn jetzt sagen lässt, ist ein Offenbarungseid. Ich lese ihn euch vor. Vers 29. Er antwortete und sprach zu seinem Vater. Sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Wer sagt das? Merkt ihr was? Vorher hat niemand davon gesprochen, dass da Huren involviert waren, aber der Bruder behauptet es. So weit geht er. So weit gingen die Pharisäer. Und du hast ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Was für ein Offenbarungseid. Der Sohn schleudert seinem Vater ins Gesicht. Ich bin ja eigentlich gar nicht dein Sohn, ich bin dein Knecht. Ich habe als Knecht gearbeitet all diese Jahre und ich habe nichts dafür bekommen. Und ich kann mir vorstellen, wie traurig der Vater geschaut hat, als sein Sohn das sagte. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich die Geschichte etwas erweitern darf, dass ihm Tränen in die Augen traten. Und dass er einen Sohn angeschaut hat, den er genauso liebte wie den anderen. Kein Unterschied. Und er zu diesem Sohn gesagt hat, mein Sohn. Was sagt er? Du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Was war nun mit den Pharisäern los? Merken wir hier diese Diskrepanz? Die Pharisäer, die der Überzeugung waren, wir sind Abrahams Kinder, uns gehört alles. Und Jesus sagt ihnen, ja, ja, es gehört euch alles, aber anders als ihr denkt. Und deshalb gehört es auch all den anderen. Es gehört nicht nur euch. Und wenn ihr denkt, dass es nur euch gehört, dann kriegen die anderen nichts davon ab und das ist nicht recht vor Gott. Das, was ich anzubieten habe, das gehört allen. Alle dürfen nach Hause kommen. Und er lädt die Pharisäer ein, mit diesen Worten des Vaters, doch endlich nach Hause zu kommen und alles in Besitz zu nehmen, was ihnen eigentlich gehört. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Diese Aussage beweist übrigens, dass das kein Spaziergang war, wie wir das vielleicht manchmal darstellen wollen. Der Sohn saß ganz unten in der Gosse und dann hat er sich entschieden, nach Hause zu gehen. Der Vater hat gesagt, kein Problem, komm wieder, hab sowieso auf dich gewartet, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nein, 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 der Sohn war tot. Er war Knecht der Sünde geworden. Aber die Botschaft ist klar. Der Sohn darf wieder Sohn sein und er wird befreit. Das ist die wahre Freiheit. Kann es sein, dass wir das manchmal vergessen? Kann das sein? Ich lade euch ein, für euch persönlich darüber nachzudenken, neu darüber nachzudenken. Wir meinen, dass wir es wüssten und was wir alles zu tun haben, wie viel wir dienen müssen und was wir dafür bekommen am Ende. Und wäre es nicht furchtbar tragisch, wenn wir am Ende von diesem Vater gesagt bekämen, warum bist du nicht Sohn geworden? Warum benimmst du dich wie ein Knecht? Und vielleicht muss mancher durch die Erfahrung des jüngeren Sohnes gehen, um den Vater tatsächlich so zu erleben, wie er ihn dann erlebt hat. Denn uns ist allen klar, Jesus redet hier über seinen Vater, er redet über sich selbst. Wir sind Söhne und nicht Knechte. Wie geht es dir damit? Mich bewegt diese Geschichte immer wieder neu, wenn ich sie lese. Obwohl sie so gut bekannt ist, hinterfrage ich mich jedes Mal selbst. Und sage zu mir, habe ich das wirklich verinnerlicht? Ist das wirklich bei mir innen drin angekommen, dass ich Sohn Gottes bin, dass ich Kind Gottes bin und dass dieser Jesus, dieser Gott mich genau so sieht und betrachtet? Und zwar egal, was geschieht. Und ich habe den Eindruck, wir müssen das wirklich so betonen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Weil die Aber höre ich ja schon. Die höre ich ja schon die ganze Zeit. Ja, aber, so einfach ist es doch nicht. Ich muss doch auch was tun, ich muss mich doch richtig verhalten, oder? Ja, ich glaube nicht, dass die Zöllner und Sünder so geblieben sind, wie sie waren. Können wir uns das vorstellen? Dass Menschen Jesus so kennenlernen, mit ihm an einem Tisch sitzen und dann rausgehen und einfach so weitermachen wie bisher? Das glauben wir doch nicht im Ernst, oder? Jeder, der Jesus persönlich begegnet, der merkt doch, was für ein Potenzial da drin steckt, was für ein neues Leben man geschenkt bekommt. Ein ganz anderes Leben. Aber ich muss ihm erst mal begegnen. Und ich habe einen großen Wunsch. Und ich wage ihn zu äußern, dass dieser Jesus nicht nur einer von 28 Glaubenspunkten ist. Denn wir sind in der Gefahr, so zu werden, so zu sein, wie diese Pharisäer. Das waren ehrenwerte Leute. Wir sollten sie nicht schlecht machen. Sie waren ehrenwerte Leute. Sie wollten Gott helfen. Sie wollten dafür sorgen, dass das Gesetz Gottes bewahrt wird. Und es waren beste Absichten, dass sie zusätzliche Gesetze und Satzungen drumherum gebaut haben, damit ja das Gesetz nicht verletzt wird, weil sie immer Angst hatten, wir gehen wieder ins Exil, wenn wir uns nicht richtig verhalten. Und wisst ihr, was dann passiert? Ich übertrage es mal gleich. Dann haben wir am Ende nur noch 28 Glaubenspunkte, aber nicht mehr die Bibel. Und das wäre dann die Tragik der Adventgemeinde. Damit will ich nicht sagen, das muss ich jetzt vielleicht einschieben, damit ich nicht falsch verstanden werde, man wird ja häufig falsch verstanden, dass ich die 28 Glaubenspunkte für falsch halte. Das hat auch mit unserer Mentalität zu tun als Menschen, dass wir alles systematisieren wollen. Aber ich habe die Befürchtung, dass uns etwas ganz Entscheidendes verloren geht, wenn wir ein paar Sätze aufschreiben, Klammer auf, ein paar Texte, Klammer zu, und dann sagen, das ist das, was wir glauben. Nein, das ist nicht alles, was ich glaube. Ich glaube an diesen Gott. Ich glaube an diesen Vater. Ich glaube an diesen Jesus. Und ich möchte gerne mit diesem Jesus, mit diesem Gott leben. Und deshalb möchte ich gerne die Geschichten in diesem Buch verschlingen, weil sie sagen mir, wie Menschen mit diesem Gott gelebt haben. Mit allen Schwächen und allen Brüchen in ihrem Leben, die möglich sind. Aber sie haben mit ihm gelebt und sie sind dran geblieben. Nehmen wir nur den Abraham als Beispiel, den Sie immer angeführt haben, die Pharisäer. Wir sind Abraham, haben wir gelesen? Johannes 8, wir sind Abrahams Kinder. Habt ihr mal die Geschichte Abrahams gelesen? 1. Mose 12 bis 22, nehmen wir mal nur diese Kapitel. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, aber nur diese Kapitel. Lest das mal aufmerksam durch und ihr werdet feststellen, welche Mühe der Abraham hatte, dem Versprechen Gottes zu glauben, dass seine Frau, die unfruchtbar ist, den verheißenen Erben gebären wird. Und am Ende ist es wirklich passiert. Wir sind Abrahams Kinder. Was heißt das? Ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass es tatsächlich darum geht, diesen Gott zu kennen, sich auf ihn zu verlassen und zwar dran zu bleiben an ihm, auch wenn wir nachlassen in unserem Glauben, nachlassen in unserem Vertrauen, wenn wir unsicher geworden sind, wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die uns Mühe machen, die Gott Mühe machen, dass wir wissen, wir haben diesen Vater. Und vor diesem Vater müssen wir nicht sagen, ich habe dir ein ganzes Leben lang gedient. Was habe ich dafür bekommen? Ich hoffe, ihr habt diese Botschaft mitgenommen. Dieser Vater feiert ein Fest mit euch und er wartet nur darauf, dass er es endlich mit uns feiern darf. Die wahre Freiheit ist die, die dieser jüngere Sohn erlangt hat, als er gemerkt hat, bei diesem Vater möchte ich immer bleiben, egal was geschieht. Da bin ich sicher aufgehoben. Und wenn ich diese Freiheit erlangt habe, dann bin ich tatsächlich nicht mehr der Sünde Knecht. Johannes 8. Was heißt das? Ich weiß, dass ich bei diesem Vater, in diesem Zuhause, mich verändere. Ich möchte gerne so leben, wie es gut ist für mich. Und deshalb möchte ich so viel lernen von diesem Gott, wie ich nur kann. Nein, ich bin nicht der ältere Sohn, der sich als Knecht fühlt, unter der Last, der nicht wirklich frei ist, sondern ich bin frei. Frei von einer großen Last, die Gott mir abgenommen hat. Und in dieser Freiheit darf ich leben. Und ich glaube zutiefst, und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich diese Freiheit erlangt habe, brauche ich keinen Katalog mehr. Oder habt ihr Kataloge, ihr Eheleute? Macht ihr das so? Ja? So auf dem Nachttisch, wo ihr jeden Morgen nachschaut, was will denn mein Ehepartner von mir heute? Ich muss den Katalog abarbeiten, die Liste erfüllen. Das Verhältnis ist das Entscheidende, die Beziehung. Und wenn diese Beziehung da ist, dann darf ich wie der jüngere Sohn mich einfach freuen an der Gemeinschaft mit dem Vater, an der Feier, die mit mir veranstaltet, weil ich gekommen bin und weil ich bei ihm zu Hause sein will. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das verinnerlicht, dass ihr das lebt und dass ihr deshalb wisst, warum ihr Nachfolger Jesu seid, warum ihr Adventisten seid. Weil wer mit diesem Vater, mit diesem Jesus eine so innige Verbindung hat, der wünscht sich nichts sehnlicher, als dass dieser Jesus wiederkommt, damit wir endlich dort sind, wo wir eigentlich hingehören. Darauf warten wir.